sein, positiv bleiben. Der Podcast von Hoppla das Duo. Die Aachener Kabarettisten arbeiten sich per Videokonferenz an den Themen der Woche ab. Der Zoom geht dicht dran ans Negative, aber nur, um das Positive zu sehen. Die entscheidende Frage lautet:
Ja, war sonst noch was?
Die Zahlen sinken, das Wetter bleibt konstant beschissen und innerhalb der Bevölkerung kann man sagen, was ich aktuell zurzeit so erlebe, ist, der Neid und die Missgunst steigen.
Das ist ein Inzidenzwert, der diametral den sinkenden Infektionszahlen entgegensteht, sozusagen. Das heißt aber auch, dass zumindest das Impfen offenbar beginnt zu wirken. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass nicht alle Menschen in Deutschland gleichzeitig geimpft werden können. Und so hangelt man sich weiter von Priorisierung zu Priorisierung.
Ja, ich sag mal, das ist ja jetzt angekündigt, ab dem 7. Juni kann sich jeder impfen lassen, egal wer oder was er ist. Also völlig ohne Priorisierung. Das Problem ist halt nur, das hat der Herr Spahn heute auch übrigens noch in der Pressekonferenz dann angekündigt, dass ja gar nicht genug Impfstoff da ist, dass sich jeder direkt impfen lassen kann. Also das alte Problem, was sich ja schon seit Monaten durch diese Impfkampagne zieht, bleibt also bestehen. Die Frage ist halt jetzt immer, die sich jeder stellt, trifft's denn gerade den Richtigen? Ja, ihr kriegt gerade der Richtige die Spritze und meistens ist es ja so, da es einen selber nicht trifft, trifft's natürlich den Falschen. Ja, also bei vielen so in der Wahrnehmung. Komischerweise in Deutschland hängen wir noch in der sogenannten Priorisierungsgruppe 3, unter anderem dabei ja auch die große Gruppe der über 60-Jährigen. Ja. Über 60-Jährige, die aber hier in Deutschland durchaus die Möglichkeit haben, sich ja beim Hausarzt impfen zu lassen. Dann bevorzugt natürlich mit AstraZeneca, weil wir ja alle wissen, der wirkt besonders gut bei über 60-Jährigen. Jetzt gibt es auch viele über 60-Jährige, die fühlen sich natürlich auch jünger als 60. Ja, das ist ja auch richtig so. Und es gibt viele, die versuchen jetzt auch verzweifelt irgendwie über andere Kanäle eben an Impftermine bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu kommen, weil man dort halt dann den BioNTech, den viel gelobten und sehr geliebten und beliebten BioNTech-Impfstoff gespritzt bekommt. Da ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, ist das solidarisch mit den Jungen, wenn die über 60-Jährigen, die sich ja eigentlich impfen lassen könnten, jetzt die wenigen Termine, die es da gibt, wegnehmen.
Na gut, ich sag mal so, ne, was soll ich jetzt einen Lada kaufen, wenn ich auch mir einen Porsche leisten kann? Ja, oder wenn ich den kriegen kann zum gleichen Preis.
Ich habe heute wieder eine Grafik gesehen, übrigens veröffentlicht von Karl Lauterbach, von wem sonst.
Natürlich.
Wo aber ganz klar zu sehen ist, dass der AstraZeneca-Impfstoff genauso wirksam ist wie BioNTech und Moderna.
Also ich glaube, dazu ganz kurz zunächst mal, dass die Wirkung, wenn wir schon von Wirkung sprechen, dass speziell die Wirkung von Karl Lauterbach und seinen Aussagen auf das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande, dass die auch im Sinken begriffen ist. Dann ist natürlich klar, der AstraZeneca-Impfstoff ist wohl insgesamt nicht schlechter als alle anderen Impfstoffe auch. Aber man hat im Laufe der Impfstoffentwicklung offenbar vergessen, das den Leuten auch so zu erklären.
Ja, es ist faszinierend. Es gibt übrigens aber auch genug junge Leute, die sagen, bevor ich hier gar nichts kriege, nehme ich freiwillig den AstraZeneca-Impfstoff, die dann auch die Hausärzte aufsuchen und so weiter und sich dann da eben entsprechend, wenn sie denn dann einen Termin kriegen oder jemanden gut kennen, dann impfen lassen können. Also es ist halt das alte Problem, die Impfstoffknappheit führt dazu, dass sich mittlerweile das Volk untereinander beginnt zu zerlegen. Ich würde mir halt wünschen, man würde einfach den Unmut an diejenigen adressieren, die es verbockt haben und die sitzen in der EU-Kommission und im Bundesgesundheitsministerium. Im Übrigen hat das ja auch alles teilweise damit zu tun, dass man eben sehr viel Glück braucht. Und es gibt halt Menschen, die haben Glück. Ja? Also ich habe hier zum Beispiel im Kreis Heinsberg, wir haben ja hier so eine Impfstoffterminvergabe des Kreises, wo sogenannte Restdosen verteilt werden. Ja, und das ist eben ein System, ich glaube, ich hatte da schon mal drüber berichtet, wo halt Menschen, ich sag mal, viel Tagesfreizeit besitzen müssen. Wenn sie die haben, können sie auf diese Seite gehen und den ganzen Tag im Büro auf Aktualisieren klicken dieser Seite. Und dann tauchen eben auch irgendwann tatsächlich Termine auf. wo sich auch Menschen, die keiner Priorisierungsgruppe angehören, tatsächlich dann impfen lassen können.
Das ist das neue Click-and-Peak-Konzept. ansonsten, klar, das ist halt ein schwieriges Thema. Also es gibt ja jetzt auch zum Beispiel eine andere Möglichkeit, wäre ja, um schnell an eine Impfung zu kommen, vielleicht seinen Wohnsitz nach Chorweiler zu verlegen oder so. Also in Problemviertel, in sogenannte, also die man jetzt dann doch mal ausgemacht hat. Auch dort gibt es ja Menschen, die sagen oder sich fragen, warum jetzt ausgerechnet in diesen Vierteln da mehr oder weniger mobil reingefahren wird und einfach alles weggeimpft wird, was einem vor dieses Mobil läuft. Und auch da kann man, finde ich, aber sehr schön sehen, die Versäumnisse während der gesamten Pandemie, nämlich, dass man sich erst jetzt anfängt, um diese sogenannten Problemviertel zu kümmern, obwohl einem ja schon lange Zeit bekannt ist, dass der soziale Lebensstandard und Gesundheit durchaus einen Zusammenhang ergeben. Meistens einen schlechten für den Betroffenen. Und erst als in Köln beispielsweise die Inzidenz so hoch war, dass man Ausgangsbeschränkungen verhängen musste und die ja dann ganz Köln betrafen und nicht nur Chorweiler, hat man angefangen, sich für diese Viertel zu interessieren, zu sagen, aha, wenn es da hoch ist, müssen wir da zuerst impfen, weil dann können wir vielleicht auch wieder die Ausgangsbeschränkungen für alle zurücknehmen.
Ja, es bleibt ja auch nach wie vor eben zu diskutieren, wenn man jetzt sieht, dass die Schulen also tatsächlich ja ab dem 31. Mai, also zumindest da, wo die Inzidenz ja entsprechend konstant unter 100 bleibt, ja dann auch komplett in den Präsenzunterricht zurückgehen, bleibt natürlich immer noch zu diskutieren, was machen wir eigentlich mit den Kindern? Wir haben die Alten geschützt, zu Recht, ja, mit dem Impfstoff, haben gesagt, die impfen wir zuerst, es hat auch funktioniert, die Intensivstationen sind nicht mehr so voll, die Todeszahlen sind nicht mehr so hoch, wie wir es in der zweiten Welle hatten, das hat alles funktioniert. Jetzt haben wir so, ich sag mal, so eine gewisse Generation durchgeimpft und die anderen sind gerade so mittendrin und kommen jetzt auch dran. Jetzt gehen aber irgendwann die ganzen Kinder wieder in die Schule und da fragt man sich natürlich schon, da das ja die einzigen sind, die noch gar keinen Impfstoff haben bis dato, warum man eigentlich nicht prioritär zum Beispiel jetzt mal Familien impft, also zumindest die, die geimpft werden können, um eben die Kinder zu schützen.
Ja, ja gut, jetzt kommen Kinder wählen ja im September nicht. Das ist schon mal das Erste.
Ach so. Das hatte ich vergessen. Ja. Richtig.
Ja. Damit geht es schon mal los. Das Zweite ist, Kinder wollen immer irgendwas haben, was andere auch haben. Meistens wollen sie was haben, was die Erwachsenen schon haben. Und da muss man ihnen erklären, dass das, was die Erwachsenen haben, für Kinder halt noch nicht gut genug ist. So, und dann ist es aber so, die Kinder haben jetzt diesen Lolli-Test bekommen, ja, und dann muss es aber auch erstmal gut sein. Und wenn alle anderen ja geimpft sind um die Kinder rum, dann können die Kinder diesen Leuten ja auch nichts mehr antun mit ihrem Virus, das sie da durch die Gegend schleppen. So, und selber werden die Kinder ja nicht schwer krank.
Naja, sicher, klar, man kann, ich sag ja, man muss drüber diskutieren, man kann ja für alles Argumente finden. Ne? Ich sag mal, es ist halt nur schon bemerkenswert. Ich meine, da müsste ich als Gesundheitsminister mir auch immer mal einen Kopf machen, wenn ich weder genügend Impfstoff habe auf der einen Seite und jetzt auch noch nicht mehr genug Therapieplätze für die ganzen Kinder und Jugendlichen, die in dieser Pandemie da, psychische Störungen entwickelt haben.
Ja, das, gut. Dieses Gemecker. Also wissen Sie, wir haben jetzt wirklich alles darauf gesetzt in dieser Pandemie, uns darum zu kümmern, dass einem die Intensivstationen nicht volllaufen. Wir haben sozusagen tagesaktuell die Zahl der Intensivbetten beobachtet und genau per Strichlisten geführt, wann wo ein Intensivbett belegt wurde, wo das hingeschoben wurde, wann es gereinigt wurde, wann der Patient darin verstorben ist und ein neuer Patient reinkam. So, da kann ich doch jetzt nicht noch gleichzeitig verlangen, dass ich die Plätze in der Kinderpsychiatrie markiere und durchzähle. So, da kann man doch auch zu Hause mal von Kindern erwarten, dass sie sich so verhalten, dass sie nicht verrückt werden. Ich verstehe diese Jugend nicht.
Das ist richtig.
Kinder sind doch klein und wendig. So, da kann man doch zu Hause auch mal dem gewalttätigen, alkoholabhängigen Vater einfach ausweichen. Das muss doch drin sein.
Halbes Jahr Wartezeit, dann gibt es ja den Therapieplatz, nicht? Das wird der Herr Spahn schon. Der Spahn wird wahrscheinlich irgendwann sagen, jeder wird im Laufe des Jahres einen Therapieplatz bekommen. Ja. Naja, aber wissen Sie, der Lolli-Test, wo Sie das gerade eben so gesagt haben, das ist ja, letztens hat mich einer gefragt, welcher Lutscher hat eigentlich diesen scheiß Lolli-Test jetzt da eingeführt? vor dem Lolli-Test hat ja einfach jeder Schüler in der Klasse einen Schnelltest gemacht. Die ganze Klasse hatte dann also jeder Einzelne ein Ergebnis, und zwar nach 15 Minuten. Ne, ja. So. Beim Lolli-Test ist es ja jetzt so, alle lutschen an einem Stäbchen, das Stäbchen wandert in einen Topf, der Topf wird eingeschickt und dann wird dort dann wohl in Form eines, ja wie man weiß, auch eigentlich sichereren PCR-Tests ausgewertet. Das Ergebnis erhält man aber erst am nächsten Tag. Und da kann man natürlich mal zu Recht fragen, wenn ich ja jetzt morgens Kinder in eine Schule kommen lasse und die dann morgens teste und die dann aber in der Schule, ich sag mal, beschule 6 Stunden lang und mir am nächsten Tag mitgeteilt wird, dass da also 3 positiv waren, dann kann man natürlich zu Recht die Frage stellen, was bringt das dann?
Ja, gut. Wie gesagt, ich bin ja mittlerweile im Verlauf der Pandemie zu der Erkenntnis gelangt, dass die Frage nach Sinnhaftigkeit keine ist, die irgendwie einen weiterführt. Insofern hat man hier einfach das Verfahren geändert mit dem Risiko, dass die gegebenenfalls sich einen Tag lang gegenseitig anstecken, aber es sind halt eben ja auch nur Kinder. Was soll das jetzt? Also ich höre, es ist mir einfach, insgesamt ist mir einfach zu viel Negatives drin. Immer. Ja, es ist immer nur negativ. Ja. Jetzt können die Kinder zumindest alle 2 bis 3 Tage mal in die Schule gehen und dann machen sie sogar noch zur Sicherheit einen Test und dann ist es auch wieder nicht gut. Ja. Auch der, mit der Freigabe der Priorisierung und so zum Beispiel, jetzt ist das dasselbe. Ne? Dann sagt der Spahn, es können dann alle können dann einen Termin machen. Ja gut, dann ist vielleicht noch nicht genug Impfstoff da, aber man hat immerhin schon mal Termine. Das ist doch auch schon mal, das ist auch nur Rohware, das muss doch auch erstmal da sein.
Aber du kannst ja keinen machen. Es gibt ja Hausärzte, die haben sich ja jetzt schon wieder rausgetan. Die haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Hier kommen Leute an, die drohen uns die Bude zu zerlegen, wenn wir hier nicht endlich einen Termin bekommen. Ja, so weit ist man ja schon.
Ja, das sicher. Für die Hausärzte ist das natürlich klar. Aber man muss sagen, die Möglichkeit, Termine zu machen, besteht ja dann. Alles andere kommt irgendwann. Es kann ja auch sein, klar, gibt da sicherlich Härtefälle dann. Es kann sein, dass du dann gegebenenfalls sogar einen richtigen Termin hast. Es kann aber sein, dass an dem Tag, wo du den Termin hast, dass der Impfstoff nicht da ist oder noch nicht da ist. Das ist natürlich in gewisser Weise alles so eine Art Wette.
Oder schon wieder weg ist.
Ja, oder schon anderweitig verimpft worden ist. Das kann sein, wegen Priorisierung.
Blöd. Da kam dann doch einer vorbei, der, hör mal, Junge, ich kenne dich ja gut, wir kennen uns doch seit Jahren.
Ja.
Ja, komm.
Komm, wo du gerade da bist.
Aber es gibt natürlich Leute, die haben bewusst ihr Leben lang den Kontakt zu Leuten gesucht, die ihnen irgendwann mal den Arsch retten könnten. Und dazu gehören für viele Ärzte. Und die profitieren natürlich jetzt auch.
Ja, und das ist ja eben der Grund, warum beispielsweise die Alten jetzt zuerst gehen, weil Rentner grundsätzlich immer bei Ärzten rumhängen. Deshalb haben die natürlich auch den Kontakt einfach. Und dann gibt es natürlich so Sachen, das ist natürlich klar jetzt, die Arzthelferinnen vorne am Empfang, das Telefon geht ständig, ne? Leute wollen fragen nach Impfterminen, ich habe letztens mit einem Halskratzen, wollte ich mal auch wegen Erkältung und so einen Termin machen, kam ich gar nicht mehr durch, ne? Und als ich dann durch war, sagte sie einfach nur, es gibt keinen Termin, hat wieder aufgelegt, ne? Gut, bin ich halt einfach so zur Apotheke gefahren, habe mir Tabletten geholt zum Lutschen, aber... Das ist natürlich das andere. Andere Krankheiten, also wenn du jetzt richtige Krankheiten hast, dann hast du natürlich auch ein Problem, einen Termin beim Arzt zu bekommen oder zu vereinbaren, weil du telefonisch zum Beispiel gar nicht mehr durchkommst. Das heißt, du musst ja dann persönlich dahin, um den Arzt mehr oder weniger auch direkt vor Ort auf den Sack zu gehen. Sonst kommst du ja gar nicht rein ins Behandlungszimmer.
Also es ist schon wirklich faszinierend. Man hat auch, wenn man müsste, es fehlt einem diese Erfahrung einfach. Ja, dieses ständige beim Arzt vorjuckeln, um da mit irgendwelchen Wehwehchen, ich sag mal, Behandlungen zu erzwingen.
Ja, ja.
Also dieses, das ist... Das
ja, ob man jetzt dann auch, also sag ich mal so generell mit den Behandlungen, das hängt natürlich, es gibt ja auch viele, hängt ja auch von der Versicherung ab. Gibt ja auch viele Patienten, die zu ihrem Arzt sagen, entschuldigen Sie mal, ich bin privat, ich muss was haben.
Das ist die alte CDU-FDP-Geschichte, privat vor Staat. Ja. Das funktioniert natürlich auch gerade im Gesundheitssystem.
Ja, aber das sind natürlich dann auch die Art von Patienten, die sind natürlich so nervig, wo du sagst, komm, denen gebe ich die Spritze direkt, die Impfung, damit ich die aus den Füßen habe.
Ja, das Wichtige, was ja jetzt kommt für viele, die geimpft sind, Ja, für viele Glückliche, die geimpft sind, ist ja jetzt die Frage, wie beweise ich jetzt allen anderen, dass ich geimpft bin? Ja, ich brauche ja jetzt, also zum Beispiel kann ich als vollständig Geimpfter ja wieder ins Restaurant. Ich kann vielleicht bald wieder reisen. Ja. Und da hat die EU sich jetzt geeinigt, Herr Kollege, sie hat einen Stolz präsentiert, dass sie einen digitalen EU-Impfpass in Europa, also für ganz Europa, jetzt auflegen werden.
Das ist natürlich ein doller Otto. Wobei mir das ehrlich gesagt alles zu komplex und zu kompliziert ist. Es geht doch viel einfacher. Also es machen ja viele auch schon. Dass der ultimative Beweis, dass man geimpft worden ist, ist einfach ein Foto mit dem Oberarm und dem Pflaster drauf bei irgendeinem Social-Media-Kanal hochzuladen und das dann dem jeweiligen Gastronom oder Kinobetreiber oder was auch immer einfach zu zeigen. Ich lasse auch, ja. Wenn ich geimpft werde, lasse ich auch die ganze Zeit das Pflaster auf dem Oberarm als Beweis zum Beispiel.
Ja gut, das Pflaster kann natürlich irgendwann abgehen, aber in meinen Augen, ganz ehrlich, also wir wissen doch alle ganz genau, ein digitaler EU-Impfpass wird ja genauso ein Rohrkrepierer werden wie die Corona-Warn-App. Ja, also dass wir jetzt in diesem Jahr, in dieser Pandemie noch irgendwas auf die Kette bekommen, wo das Wort digital eine Rolle spielt, daran glaube ich persönlich nicht mehr. Aber ich schlage deswegen vor, und das machen ja viele zum Beispiel bei Facebook oder bei den Social-Media-Kanälen, die dann auf ihr Profilfoto ein geimpft draufsetzen. Ja, so ein grüner Haken und geimpft. Ja. Und da kommt jetzt für mich eine Branche ins Spiel, die ja auch lange jetzt unter Corona leiden musste, weil sie einfach geschlossen hatte. Und zwar die Tattoo-Studios.
Ja.
Und mein Vorschlag ist einfach, dass alle, die vollständig geimpft sind, sich an eine exponierte Stelle für jeden einsehbar einfach einen entsprechenden grünen Pfeil mit der Marke des Impfstoffs in die Haut eintätowiert kriegen.
Ja, finde ich gut.
Auf die Stirn.
Ja.
Ja, aber in diesem Jahr, was sicher ist, Herr Kollege, und jetzt kommen wir mal weg von diesem leidigen Thema Impfen und Pandemie, sondern hin zu den letzten Zügen des Joachim Löw. Er hat noch einmal den finalen Kader zusammengestellt, um das große Ziel zu erreichen, was ihm ja auch noch fehlt, nämlich den EM-Titel zu holen bei der Europameisterschaft. Es ist ja übrigens erweitert worden. Ne? Man muss ja jetzt ja 26 Mann nominieren, ja. Oder nicht mehr nur 23.
Und keine Frau.
Weil man ja nicht weiß. Nein, dann keine Frau. Ja, es ist keine Frau nominiert worden. Was sagen Sie zum Kader, Herr Kollege? Sie haben doch da auch...
Es ist so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jürgen Löw sich mit diesem Kader sozusagen einen neuen Trophäenschrank gebastelt hat oder seinen Sarg. Also wenn man sich da andere Kader anguckt, zum Beispiel den der Franzosen, dann haben die zumindest von den Einzelspielern her ja ganz andere Möglichkeiten als wir. Der Franzose holt überraschend einen Karim Benzema zurück in den Kader und wir Kevin Volland.
Ich mache das so wie immer. Ich zweifle jeglichen Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft im Vorfeld an, damit ich mich im Falle des sich einstellenden Erfolgs mich dann freuen kann. Machen wir es einfach mal so. Was ja auch interessant wird, ist, noch nie ist ja eine Fußballnationalmannschaft bei einem Turnier angetreten ohne einen regulär amtierenden DFB-Präsidenten. Ja. Das ist ja jetzt auch mal interessant zu sehen, wie groß der Einfluss eines DFB-Präsidenten auf das Leistungsvermögen der Fußballnationalmannschaft ist.
Ich glaube, wichtiger ist, dass die Merkel noch im Amt ist. Das ist, ich glaube, der Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin, das ist für die Nationalmannschaft wichtiger. Also die Möglichkeit, dass mit Frau Merkel nach einem gewonnenen Finale oder Halbfinale irgendwie halbnackt in der Kabine Fotos machen zu können, das ist, glaube ich, wichtiger als jetzt mit so einem ramponierten Fritz Keller irgendwie und einer halben Flasche Wein irgendwie da rumzustehen.
Ja, Angela Merkel ist im Übrigen ja auch durchaus ein Thema. Da gibt es ja nicht wenige, die sagen, der DFB braucht ja eine neue Führung und da muss mal jemand an die Spitze, der einfach auch nicht nur Ahnung von Fußball hat, sondern auch Ahnung von der Leitung einer Institution.
Ich fände, das wäre ein super Altersposten. Das ist also der DFB-Präsident oder Präsidentin, das ist ja so ähnlich wie Papst in Deutschland. Das ist so ein Posten, ja. Den kriegst du ja auch erst angeboten, wenn du die 65 überschritten hast. Und wenn du es dich nicht ganz doof anstellst, Also so wie die letzten vier Präsidenten, dann kannst du so einen Posten auch mal 20, 30 Jahre behalten, also quasi auf Lebenszeit.
Ja, man
du musst dich natürlich pro forma alle 4, 5 Jahre wieder wählen lassen, aber das ist ja nun, ich sage mal, im Fußballgeschäft wirklich nur pro forma. Ne?
ich sag mal, es gab ja der Letzte, der es ja wirklich par excellence da geführt hat, den Laden, das war ja Egidius Braun. Und das war noch ein Präsident der alten Schule, der war unangefochten, war der Präsident. Der kam, ich weiß ja, der hatte im Aachener Tivoli, saß der nicht auf der Ehrentribüne. Ja, der hatte einen eigenen Stuhl am Spielfeld dran stehen, wo er saß und wo der Linienrichter regelmäßig drüber gestolpert ist, beim Entlanglaufen an der Linie. Das war noch ein DFB-Präsident. Weißt du, der hatte einfach ein Standing bei den Vereinen, bei den Fans. Der war nah dran, im wahrsten Sinne des Wortes.
Er war ganz nah dran, der Egidius Braun. Ich habe mal selber vor Egidius Braun Fußball gespielt. Und zwar bei einem Ligaspiel seinerzeit in der Kreisliga A Aachen. Ein Spiel Hertha Wahlheim gegen den SC Grün-Weiß Lichtenbusch. Und es begab sich, dass zu diesem Spiel Egidius Braun irgendwie in Aachen war und auch sonntagsnachmittags sonst nichts zu tun hatte, offenbar. Und dann saß er da am Spielfeldrand, ganz unscheinbar vor einem Zaun auf einem kleinen Holzhocker, etwa 3 Meter von der Seitenlinie entfernt und schaute sich dieses haltlose Gekicke dieser zweier Kreisligamannschaften da an. Und ich habe dann mal, ich weiß noch, ich habe ihn fast abgeschossen, aus Versehen, als ich einen Ball aus der Gefahrenzone geklärt habe. Aber er hat sich nicht weggeduckt, als der Ball lief. Er hat ihn einfach gefangen und den Ball einmal Spieler zurückgegeben. Das war ein großer, der Egidius Braun.
Ja, aber ich meine, das kann man sich da bei Angela Merkel auch durchaus vorstellen, dass sie einfach jetzt nochmal dann die als DFB-Präsidentin an Spielfeldrändern von Kreisliga A-Spielen sitzt und sich dort entspannt ein paar Spiele anguckt. Das ist doch, ne, und dann so in der Pause eine Bratwurst vom Grill, kleiner Smalltalk mit den eingefleischten Fans, der was weiß ich, von Turbine Uckermark oder so. Und ja, also das. Durchaus kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, war sonst noch was?
Es gibt ja ein neues Format in der Politik auch, was die Fernsehdiskussion angeht. Das ist ja das sogenannte Triell.
Das war's?
Das Triell. Es ist das Triell musste jetzt kreiert werden. Weil man mit dem Duell ja nicht mehr planen kann, weil wir haben ja jetzt drei Kanzlerkandidatinnen und deswegen ist es jetzt eben kein Duell logischerweise, sondern ein sogenanntes Triell. Und es gab jetzt in den letzten Tagen das erste Aufeinandertreffen von allen drei Kandidaten im deutschen Fernsehen. Baerbock, Laschet und Scholz haben sich zum Thema Europa, na, ich will nicht sagen duelliert, sagen wir mal, freundlich ausgetauscht.
Ja.
Ja, wobei, ja, ich sag mal so, die Anordnung dieses ersten Triells war ein bisschen unglücklich, weil Annalena Baerbock und Olaf Scholz saßen gemeinsam in einem Studio zusammen mit der Moderatorin, und Armin Laschet hatte aus terminlichen Gründen leider keine Zeit, nach Berlin zu reisen. Er saß fest in Düsseldorf, und musste dort aus einem Fernsehstudio heraus über einen Bildschirm zugeschaltet dann diesem ganzen Triell musste da seinen Beitrag leisten. Das Doofe für Armin Laschet war einfach wieder, man hat halt in der Nachrichtensendung abends einen Bericht über dieses Triell gebracht und hatte eben dort auch gezeigt, wie sich Armin Laschet in dem Düsseldorfer Studio an einen Stehtisch stellt. Und man konnte halt in diesem Bericht leider Gottes sehen, wie Armin Laschet diesen ganzen Stehtisch gepflastert hatte mit Spickzetteln. Ja? Also alles voll mit irgendwelchen Zetteln. Das sah man dann wiederum bei der Übertragung des eigentlichen Triells natürlich nicht. Was man aber sah, wenn man das dann auch schon gesehen hatte und wusste, dass Armin Laschet beständig nach unten guckte, um sich irgendwelche Informationen aus seinen Zetteln rauszuklauben. Und parallel dazu saßen Annalena Baerbock und Olaf Scholz im Studio in so gemütlichen Schwenksesseln und hatten keinerlei Unterlagen natürlich vor sich liegen. Wobei, muss dazu natürlich als Ehrenrettung für Armin Laschet muss ich sagen, bei Olaf Scholz weiß man natürlich, der hat die Akten natürlich im Vorfeld alle schon gefressen.
Ja.
Deswegen sind seine Beiträge natürlich auch immer etwas trocken. Ja. Ja, also es ist nicht so, dass Olaf Scholz natürlich da nicht vorgearbeitet hätte. Die einzige, die wirklich relativ unbeleckt und ja, ich will nicht sagen frisch, aber ich sage unbefangen an die Sache rangegangen ist, ist Annalena Baerbock. Das ist ja zwar auch hier und da thematisch dann zum Verhängnis geworden, aber zumindest kann man ihr nicht vorwerfen, sie hätte irgendwo abgelesen.
Ja, gut, ich meine, was gut jetzt, also zu Armin Laschet, was ich meine, sorry, der Mann hat seinerzeit eben auch schon Klausuren verloren, die konnte er schon nicht bei sich behalten. Warum soll er jetzt eigene Gedanken bei sich behalten können? Das ist ja nun Quatsch. Man kann für den Armin Laschet nur hoffen, dass die Zettel mit den Gedanken, die da auf dem Tisch lagen, dass das wenigstens seine eigenen Gedanken waren und nicht irgendwelche Plagiatsgedanken sind. Sonst geht es ihm so am Nachgang wie der Frau Giffey.
Ich hatte es natürlich bei dem Thema, es ging ja um Europa. Es hat mich gewundert, dass ausgerechnet Armin Laschet da irgendwelche Zettel zugebraucht hat, weil er war ja auch viele Jahre lang Europaabgeordneter und hatte ja zumindest immer den Eindruck erweckt, als ob ihm Europa am Herzen läge und er da durchaus einen Faible für hat. Von daher war dann, ich sag mal, das, was da so geäußert wurde, jetzt auch nicht so, dass das bestätigt wurde. Also meine Vermutung. Aber ich muss zu seiner Ehrenrettung auch sagen, die anderen beiden waren jetzt auch nicht gerade, was das Thema Europa angeht, so, dass man da eine gewisse Form von Euphorie bei dem Thema entwickelt hätte. Nicht? Olaf Scholz war, ich sag mal halt, ja, Olaf Scholz. Nicht? Er war ruhig. Er hat gerne erwähnt, dass er das alles schon im Prinzip gut gemacht hat in der Vergangenheit, was alles so in seinem Bereich mit Europa zusammenhing. Logisch. Und Annalena Baerbock hat halt das wiederholt, was sie jetzt wahrscheinlich bis zur Wahl tun wird. Sie hat einfach nur gesagt, ja, es war nicht alles falsch, aber es muss trotzdem alles anders.
Ja. Ich glaube, das Thema Europa wird jetzt hier den Bundestagswahlkampf nicht besonders prägen. Da sind sich, glaube ich, die drei, die da zusammen, im Triell ist man sich da doch zumindest einig, dass man sich auf die wesentlichen Plattitüden zur EU einigen kann. Also Europa ist gut, Europa ist wichtig, aber es muss alles noch viel besser. Das ist, glaube ich, so dass die Leitlinie. Und gut, man sitzt dann da als Bürger und hier auch in der Grenzregion, im Grenzgebiet zwischen Belgien, Deutschland und Niederlanden und fragt sich, wo war denn die EU eigentlich in dieser Pandemie bislang? Also so im täglichen Leben gibt es doch einige Bereiche, wo man sagt, das muss aber wirklich sehr, sehr viel besser noch werden.
Ja, gut, die EU. Komm, hör auf. Ich sag mal, wir haben ja schon über das Wetter geredet heute eigentlich. Hatte ich schon erwähnt, dass ich mittlerweile so weit bin, also das Coronavirus hat es ja tatsächlich am Ende bis jetzt nicht geschafft, obwohl es ja manches Mal durchaus kurz davor war, bei dem, was man so alles da erlebt hat, mich komplett aus der Hose springen zu lassen. Aber ich kann so langsam sagen, sollte das mit dem Wetter so weitergehen, wie es gerade läuft, könnte es sein, dass das Wetter das hinkriegt, was das Coronavirus nicht geschafft hat. Nämlich, dass ich irgendwann hier komplett im Dreieck springe.
Ja, das ist heute ja mal eine neue Variante. Es sieht jetzt von drinnen sieht es ja tatsächlich sonnig, teils blauer Himmel mit ein paar Bewölkungen. Es sieht von innen betrachtet aus wie ein Frühlingstag, aber es herrscht ein dermaßener Wind bei einer Temperatur von noch nicht mal 15 Grad, dass man, wenn man rausgeht, selbst dort wiederum nicht einfach mal gemütlich irgendwo sitzen kann.
Und dann kommt natürlich jetzt noch erschwerend hinzu, ich meine, wir müssen das ja immer wieder sagen, wir zeichnen jetzt hier Freitag gerade das Gespräch auf. Das heißt, also Freitag vor dem Pfingstwochenende. Und jetzt wird ab heute wird die Außengastronomie geöffnet. Ja, und das ist ja nicht nur, dass das Wetter jetzt scheiße ist, sondern jetzt wird auch noch mit dieser Tatsache, dass die Außengastronomie öffnet, einem ja, man wird ja quasi verhöhnt, ja. Man könnte jetzt draußen sich mal gemütlich hinsetzen, aber das geht nicht. Warum? Weil Ende Mai das Wetter es nicht hinbekommt, hier mal sowas wie Frühsommer an den Tag zu legen.
Ja, gut, aber für den Fall gibt es ja Heizpilze. Ne? Da gibt es ja Heizpilze und die kann man ja dann nutzen, solange die Grünen noch nicht an der Macht sind. Also bis September kann man sich da drunter hocken.
als 14. Mai. Ich sage nochmal ganz klar, um das mal ganz klar zu sagen, Herr Kollege, wenn das mit dem Wetter so weitergeht, ja, da kommen jetzt einige Faktoren, wo ich sage, die sind natürlich auch am Ende wahlentscheidend in diesem Jahr. Ja? Also ich sag mal, es gibt ja so eine Konstellation, ich sag mal, mit Hinblick auf Armin Laschet. Also wenn er Kanzler werden will, muss ja Folgendes passieren. Das Wetter muss sich rapide bessern. Deutschland muss Europameister werden. Und danach fahren alle Deutschen schön mit dem neuen EU-Impfpass, der bis dahin wirklich da ist, in Urlaub. Ja. Dann kann man davon ausgehen, kommen alle zurück und wählen am Ende wieder mit 40% CDU, ja, obwohl Armin Laschet der Kanzlerkandidat ist. Ja, so ist der Deutsche, ja, das wissen wir ja alle. Aber so wie es jetzt gerade läuft, sag ich, wird es wirklich, also wenn das Wetter so bleibt, wie es ist, wir gegen nach den Spielen gegen Frankreich und Portugal, was ja im Bereich des Möglichen ist, schon aus der EM ausscheiden, ja, dann nicht in Urlaub fahren können, vernünftig, weil der EU-Impfpass nicht da ist und gleichzeitig das Wetter weiterhin so bleibt, wie es jetzt ist, dann Gnade der CDU-Gott, dann wird sogar die 5%-Hürde schwierig. Dann wird es schwierig.
Das soweit der Ausblick von meinem Kollegen Thorsten Neumann und die Prophezeiung sozusagen für die nächsten Wochen und Monate. Und das ist ein, finde ich, willkommener Schlusspunkt. Wir verabschieden uns für heute, wünschen Ihnen ein schönes Pfingstfest gehabt zu haben, wenn Sie diese Folge dann am Montag hören, und hören uns nächste Woche wieder.
Negativ sein, positiv bleiben. Der Podcast von Hoppla das Duo.
Ja, war sonst noch was?